Ja, ich darf erstmal alle auch ganz herzlich begrüßen. Drüben im Haus Jona habe ich gesagt, 17. Sonntag nach Trinitatis. Für manche auch einfach der Wahlsonntag. Und im Grunde genommen passt auch das, was an diesem Wahlsonntag geschieht, beziehungsweise in den Wochen jetzt davor geschehen ist, auch zu dem, was heute unser Thema ist. Vielleicht sind jetzt manche erstaunt und sagen, halt, ging es nicht um den Heiligen Geist. Ich werde darauf zu sprechen kommen. Es geht darum, dass uns der Heilige Geist nicht nur verheißen ist, sondern dass wir alle mit diesem Heiligen Geist rechnen dürfen. Und ich habe einen Abschnitt aus dem Markus-Evangelium mitgebracht, Kapitel 16. Ich habe ihn auch hier mal als Folie, kann man mitlesen. Und wenn wir mal drauf achten, werden wir vielleicht feststellen, dass der Heilige Geist da nicht vorkommt, als Wort, als Begriff, aber wie ich zeigen werde, doch da diesen ganzen Text durchdringt. Also, es heißt dort, Markus 16, 15 bis 20, danach sagte Jesus zu seinen Jüngern, geht in die ganze Welt und verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen sprechen. Wenn sie Schlangen anfassen oder ein tödliches Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Nachdem Jesus der Herr zu ihnen gesprochen hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich an die rechte Seite Gottes. Sie aber gingen überall hin und verkündeten das Evangelium. Der Herr wirkte mit und bekräftigte das Wort durch die Zeichen, die die Verkündigung begleiteten. Soweit einmal. 5 Punkte habe ich. Mal schauen, wie wir damit klarkommen. Die 5 Punkte habe ich auch gleich hier auf Folie. Der erste, und man kann sie alle sehen, kein Geheimnis. Der erste Punkt, das Evangelium ist keine Geheimbotschaft. Merkwürdig. Also die letzten Wochen hatten wir Bundestagswahlkampf und viele Reden sind gehalten worden, manche bis zur Erschöpfung gehalten worden, bis zu einer heißeren Stimme und alle wollten gehört werden. Und hier geht es auch darum, dass Jesus sagt, das Evangelium, was ich verkündet habe, muss überall bekannt gemacht werden. Überall. Soll auch an die Öffentlichkeit gebracht werden. Ich denke, Jesus hätte nichts dagegen gehabt, auch im Fernsehen aufzutreten, Rededuelle zu führen, hat er ja auch. Da, wo viele Menschen waren, hielt er sich gerne auf, weil er wusste, das Evangelium gehört hinein in diese Welt, gehört unter die Leute. Das Evangelium ist keine Geheimbotschaft, ist etwas ganz Öffentliches. Es drängt in die Öffentlichkeit. Warum ist das so? Und dann können wir nochmal bei der Bundestagswahl bleiben. Viele sind gespannt, wie sieht die neue Regierung aus? Und viele haben, denke ich, auch gut zugehört und sich gefragt, was sagen die denn nun so alles? Und reden kann man natürlich viel. Und sind viele Worte gemacht worden. Aber die große Frage ist ja, was ist von dem, was jetzt gesagt worden ist bis heute, was wird morgen noch Gültigkeit haben? Und man würde gerne Taten sehen und sagen, ja gut, ihr lieben Politiker, Politikerinnen, ihr sagt das vollmundig, aber woran kann ich das denn festmachen? Und dann sind wir eben da, wo Jesus auch stand, der hat auch viele Reden gehalten, viel zu den Leuten gesprochen, aber von was hat er denn gesprochen? Vielleicht können wir das noch klären. Was war Jesu großes Thema gewesen? Nun, Jesus hatte einen Vorgänger. Das war Johannes der Täufer. Und Johannes der Täufer hatte schon eine Botschaft, die ließ sich in einem Satz, bei Matthäus kann man es nachlesen, zusammenfassen. Er hat gesagt, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und Jesus hat genau dieselbe Botschaft. Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, kehrt um, in anderen Bibeln heißt es, tut Buße. Ist vielleicht noch plakativer. Und was mit dem Himmelreich gemeint? Ist ein Regierungswechsel gemeint. Ja, das, was heute auch die große Frage ist, Regierungswechsel ja oder nein, genau das ist das Thema gewesen von Johannes und genau ist das ist das Thema, das Jesus aufgegriffen hat. Regierungswechsel. Himmelreich. Hört sich ein bisschen komisch an. Gemeint ist Regierungswechsel, nicht mehr ihr regiert, ihr lieben Leute, sondern Gott möchte regieren. War von Anfang an Gottes großes Ziel. Ein Volk herauszuwählen, da ist Gott der, der wählt und wählt sich ein Volk, er wählt sich das kleinste Volk und sagt, ich wähle euch, weil ich euch regieren will. Und dann soll die Welt mal auf euch schauen und soll feststellen, ein Volk, das sich von Gott regieren lässt, dem geht's viel besser als allen anderen Völkern, die meinen, sie könnten sich selber am besten regieren. Das ist Gottes Plan. Von Anfang an, mit der Berufung Abrahams, beginnt das schon. Und da könnten wir jetzt viel lange drüber reden. Das wäre auch ein schönes Thema, was ich auch liebe, einfach zu sehen, was hat Gott eigentlich für Pläne? Er möchte regieren. Hat er mit Israel angefangen. Und jetzt ist Johannes aufgetreten, hat gesagt, Leute, ihr seid zwar dieses Volk Israel, das sich Gott auserwählt hat, aber ihr lasst euch gar nicht mehr von Gott regieren. Und deshalb müsst ihr jetzt mal hier umkehren von euren Wegen und euch wieder Gott zuwenden und von Gott regieren lassen. Und dann wird Johannes festgenommen von Herodes, weil ihm das nicht gepasst hat, was Johannes da so gepredigt hat. Lässt ihn einfach in den Kerker werfen. Und dann steht schon der Nächste da, Jesus. Greift die Botschaft Johannes auf, greift auf diese ursprüngliche Idee Gottes zurück, ich will dieses Volk regieren und sagt, Leute, tut Buße, kehrt um von euren falschen Wegen, lasst euch wieder von Gott regieren. Gottes Regierung steht vor der Tür. Das meint Himmelreich, das ist ein bisschen ein komisches Wort, aber es meint Gottes Regierung. Gott will regieren. Und dann macht er Wahlkampf dafür, Jesus. Aber redet er nur davon? Oder tut er noch mehr? Und das sei an dieser Stelle schon gesagt, Jesus tut viel mehr. Und davon redet auch der Text. Es ist nicht nur ein Mann großer Worte, es war ein Mann großer Taten. Das Evangelium braucht Wanderschuhe, keine Pantoffeln. Jesus macht sehr deutlich, er hat die Nachfolge von Johannes angetreten, indem er genau das sagt, was Johannes gesagt hat. Und hier wird deutlich in unserem Text, mit Jesus hat das nicht sein Ende, dass man sagen könnte, naja gut, das war so ein Doppelpack, Johannes und Jesus, die sind aufgetreten, haben mal so durchgerüttelt und dann sollten es ja endlich alle kapiert haben, dass Gott regiert, sondern jetzt ist Jesus dabei zu sagen, ich gebe jetzt diesen Staffelstab weiter. Ihr Jünger, ihr Apostel oder wie immer man sie nennen möchte, ihr seid jetzt dran. Ihr seid jetzt dran. Und für das Evangelium, da braucht man richtige Wanderschuhe. Das Ganze, es gibt ein schönes Bild von dem, wie ein Christ ausgerüstet werden soll. Schreibt Paulus in einem Brief an die Gemeinde in Ephesus, Kapitel 6, und da beschreibt er das, sagt er, er braucht so eine richtig gute Ausrüstung, um so ein richtig guter Wahlkämpfer im Sinne Gottes zu sein, braucht er so eine Ausrüstung. Und dann redet er von dem Helm Gottes, den Helm des Heils, und dann geht dann so weiter, das ist die Waffenrüstung eines römischen Soldaten. Und so ein römischer Soldat, der hat also Panzer und Gürtel und was nicht alles. Und dann kommt er am Schluss darauf und spricht doch von den Schuhen, die so ein römischer Soldat hat und mit denen auch ein Christ begleitet sein soll. Was sind das für Schuhe? Steht da in Epheser 6, Vers 15, steht, tragt die Schuhe an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums. Also diese Schuhe, die sollen einen zu den Leuten tragen können, damit man dort das Evangelium verkünden kann. Das ist genau dasselbe, was wir hier bei Markus 16 haben. Und ich stelle mir jetzt mal vor, was sind das da für Schuhe, mit denen die römischen Soldaten unterwegs waren, bis über die Alpen gelaufen sind, um hier gegen die Germanen zu kämpfen? Ich wette, das waren keine Pantoffeln gewesen. Ich wette, das waren Schuhe, mit denen man auch über diese schneebedeckten Alpengipfel gehen konnte und die einen durchgetragen haben. Solche Schuhe brauchen wir. Weiß nicht, was für Schuhe wir tragen heute Morgen oder überhaupt. Sind das Schuhe, mit denen wir in der Lage sind, das Evangelium weiterzutragen? Noch kurz zum Evangelium ist mehr als Pizzabelag. Was meine ich denn damit? Also das, warum wir uns auf den Weg machen, das ist keine Geschmackssache, wie bei der Pizza. Da mag der eine sagen, naja, ich probiere heute mal dies oder das aus oder ich habe meine Vorliebe schon gefunden. Beim Evangelium, da geht es auch mehr als in unserem Bundestagswahlkampf um höhere oder niedrigere, nee, andersrum muss ich sagen, höhere oder niedrigere Steuern oder mehr oder weniger Arbeitsplätze. Jesus sagt sehr deutlich, Evangelium, das heißt zwei Dinge. Da geht es um Glauben und um Taufe. Und das steht eigentlich, das sind so zwei, wie sagt man da, so zwei Merkwörter. Und vielleicht sind sie auch bei uns ein bisschen in Vergessenheit geraten, was das eigentlich heißt. Glaube heißt, ich bekomme ein neues Leben von Gott geschenkt. Ein Leben unter der Regie Gottes. Und mein altes Leben, was ich ohne Gott gelebt habe, das geht unter im Wasser, in der Taufe. Und darum zielt das Evangelium immer auf diese beiden Dinge, auf Taufe und auf Glaube. Und es muss beides zusammenkommen. Und da geht es eben um nichts anderes als um Leben und Tod. So wichtig ist das Evangelium. Das ist nicht so, dass Jesus sagt, naja, wenn ihr denkt, es habt mal Zeit, dann sprecht doch auch mal zu den Leuten über das Evangelium. Oder jetzt, wenn vielleicht der Wahlkampf wieder vorbei ist und im Fernsehen gibt es keine wichtigen Diskussionen mehr anzuschauen, dann schaut doch mal beim Nachbarn vorbei und diskutiert mal mit ihm über Leben und Tod. Jesus sagt, das Evangelium hat es mit ganz ernsten Dingen zu tun. Da geht es um das Leben der Menschen, das eingespannt ist zwischen einem Weltanfang, einem Weltende. Und es geht um Retten und um Verurteilen oder andere Übersetzungen sagen sogar um Verdammen. So entscheidend ist das. So entscheidend ist das. Und es geht um diese große Frage, wird Gott regieren in meinem Leben? Lasse ich das zu, dass Gott mich regiert? Oder aber will ich das selber tun und gerate dabei in die Fänge dessen, von dem Jesus sagt, der Herrscher der Finsternis regiert diese Welt. Und nun vierter Punkt, und das ist eigentlich der, wo es um den Heiligen Geist geht. Das Evangelium bekommt Schützenhilfe vom Heiligen Geist. Ich habe schon gesagt, Jesus war ein großer Redner, hat viele Reden gehalten, die Leute durchaus konfrontiert, herausgefordert, diskutiert, hat er alles gemacht, hat kein Rededuell gescheut, aber er war eben nicht nur ein Redner, hat nicht nur auf den Ernst seiner Botschaft hingewiesen, nicht nur darauf hingewiesen, dass es hier wirklich um Leben und Tod geht, sondern er hat auch demonstriert, gezeigt, wie das aussieht, wenn denn nun wirklich Gott regiert, wenn Gott seine Regierungserklärung abgibt und seine Regierung antritt. Und er hat das demonstriert, ja, auf ganz unterschiedliche Weise, indem er nämlich, ja, ich packe das mal unter den Oberbegriff, Wunder vollbracht hat. Das war ja das Erstaunliche, dass Jesus nicht nur gesagt hat, was kommt, sondern es auch gezeigt hat, was kommen wird. Und das unterscheidet ihn von all den Politikern der letzten Wochen. Wir werden vielleicht sehr genau hinschauen, was sich denn bei ihnen als wahrhaftig erweist und was nicht. Jesus war das sehr bewusst. Er muss das auch zeigen, was das denn heißt, wenn Gott regiert. Und was das heißt, das haben wir auch hier im Text, und ich lese das nochmal. Das war so ein Vierfaches. Und er sagt, folgende Zeichen werden euch begleiten. Und wen jetzt? Genau, das ist interessant auch. Nicht nur die 12 Jünger, können das durchaus nochmal im Text hier anschauen. Er sagt, folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. Was sagt Jesus? Er sagt nicht nur, ihr lieben 12 Apostel, das ist für euch, damit ihr so in meine Fußstapfen treten könnt. Ihr wisst, wie ich das so gemacht habe, macht ihr das auch mal. Sondern er sagt, die glauben, die werden mit solchen Zeichen, von solchen Zeichen begleitet werden. Die Gemeinde. Alle Christen sind gemeint. Alle. Folgende Zeichen.
Vier Stück. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Zweites. Sie werden in neuen Sprachen sprechen. Drittens. Wenn sie Schlangen anfassen oder ein tödliches Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Und viertens. Kranken, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Das sind alles vier Zeichen dafür, dass Gott regiert. Da hat das seinen Platz. Wir können viel über den Heiligen Geist diskutieren. Ich weiß, auch in unserer Gemeinde gibt es durchaus Diskussionen über das Wirken des Heiligen Geistes. Für mich ist das hier ein ganz entscheidender Text, selbst wenn da das Wort Heiliger Geist nicht vorkommt. Hier ist davon die Rede, was der Heilige Geist bewirkt und wo der Heilige Geist wirkt und wann der Heilige Geist wirkt. Und der Rahmen dafür, dass der Heilige Geist wirkt, ist Mission, missionarische Aktivität, ist das Evangelium hinauszutragen. Ich habe mich gefreut, dass heute Margret Heckert in diesem Gottesdienst ist und für diesen neuen Dienst eingesetzt, eingesegnet worden ist. Und Katja Müller hat das so schön gesagt, vielleicht können wir sie einladen und mal fragen, wie ist denn das so? Ich hoffe, wir tun das und werden selber vor diese Frage gestellt, hinauszugehen, mit diesen Wanderschuhen hinauszugehen und diese Regierung Gottes anzukündigen und zu demonstrieren. Da hat der Heilige Geist seinen Platz. Wenn wir auf andere zugehen, wenn wir das Evangelium von Jesus, dieses Evangelium, was über Leben und Tod entscheidet, weitertragen, genau da ist der Platz für den Heiligen Geist. An dieser Stelle. Da haben ihn die Jünger gebraucht, und da brauchen noch wir. Wir brauchen gar nicht viel über den Heiligen Geist reden, wenn wir nicht diese Bereitschaft mitbringen, diese Schuhe mitbringen, auf die Straßen hinauszugehen. Da, wo Menschen Gott nicht kennen, wo Menschen noch darauf warten, Gott zu erleben. So wie das Margret Heckert gerade so schön in diesem Beispiel gesagt hat. Wo die noch gar nichts gehört haben. Da will uns der Heilige Geist zur Seite stehen. Und zwar eben in vierfacher Weise, vierfache Schützenhilfe, als Zeichen dafür, dass Gott regiert. Und das erste eben war Macht über Dämonen. Und das ist bei Jesus schon so. Ja? Erstes Kapitel bei Markus kommt das schon gleich vor. Auseinandersetzung mit Dämonen. Jesus in der Synagoge. Viele Leute sind begeistert von seiner Rede. Und dann steht da einer, der ist von einem bösen Geist besessen. Und das ist so, wenn wir das Evangelium hinaustragen, dann werden wir in dieser Auseinandersetzung von Gut und Böse gestellt sein. Aber wir brauchen keine Angst zu haben. Jesus hat ein Wort hat genügt, diesen Dämon in die Schranken zu weisen. Und er hat diesen Mann befreit von diesem schrecklichen Dämon, hat ihn freigemacht von der Macht des Finsternisses, sodass dieser Mann die Liebe Gottes empfangen konnte. Und auch wir dürfen als solche, die für Jesus auf die Straße gehen, in die Häuser gehen, wissen, diese Macht des Heiligen Geistes steht uns zur Verfügung. Der zweite Punkt war Reden in neuen Sprachen. Das ist auch so eine Sache, die diskutiert wird, auch in unserer Gemeinde diskutiert wird. Hier steht, diese neuen Sprachen werden alle begleiten, die für Jesus unterwegs sind. In der Apostelgeschichte erfahren wir, dass die Jünger neue Sprachen, die sie nicht zu lernen brauchten. Das interessiert wahrscheinlich auch Schüler besonders. Sprachen, die man nicht lernen braucht, auf einmal sprechen zu können, ist eine tolle Sache. Das kriegt man nicht einfach so für die Schule, das kriegt man für die Mission. Und plötzlich konnten Ausländer, die dort in Jerusalem waren, sich aufhielten bei diesem Wochenfest, konnten die Jünger in ihren eigenen Sprachen verstehen. Das war erstaunlich und hat sie darauf hingewiesen, dass das Reich, das Gott regiert, ein Reich ist, in dem die Sprachen keine Barriere mehr sein werden. Es überhaupt keine Barriere mehr gibt, auch in meiner Beziehung zu Gott keine Sprachbarriere mehr gibt. Davon berichtet der erste Korintherbrief, aber auch andere Stellen, dass es auch eine Sprache gibt, eine göttliche, eine himmlische Sprache gibt, mit der ich auf du und du mit Gott bin. Und all das auszudrücken vermag in dieser Sprache, die kein Mensch verstehen kann, aber die Gott versteht. Neue Sprachen, in denen dürfen wir sprechen und die demonstrieren die Gegenwart Gottes mitten unter uns. Seine Regierung ist da. Und dann geht's ja, wirklich schon das Erstaunliche, so einen wunderbaren Schutz gegen Gifte. Schlangenbiss, giftiges Essen, giftiges Trinken. Paulus hat das erlebt, kann man nachlesen in der Apostelgeschichte. Vieles von dem, was hier Markus aufgeschrieben hat, was Jesus gesagt hat, hat sich dann in der Apostelgeschichte durchgezogen. Paulus kommt in Malta an, wird gebissen von einer giftigen Schlange. Alle denken, das muss ein böser Mann sein, der muss gleich umfallen. Wenn er von einer giftigen Schlange gebissen wird, kaum ist er auf unserer Insel gelandet, aber er fällt nicht um, dann sagen sie, das ist kein böser Mann, das muss ein guter Mann sein, um nicht zu sagen göttlicher Mann, sie wollen ihm opfern. Wem das zu weit entfernt ist, ich habe gelesen, also es gibt auch unter den Missionaren heute solche Berichte, ich habe gelesen von Ludwig Nommensen, der Anfang oder vor 100 Jahren etwa gelebt hat, auf Sumatra, Indonesien, dort gewirkt hat als Missionar. Ihm hat man sehr bewusst giftiges Essen und Trinken vorgesetzt und das hat ihm nicht geschadet. Das ist ein Zeichen der Regierung Gottes, dass einem das Böse nichts anhaben kann. Und dann der letzte Punkt, die Macht durch Auflegen der Hände Kranke zu heilen. Auch das war ein Zeichen, dass Jesus im Grunde genommen überall, wo er hinkam, begleitet, dass er Menschen heil gesund gemacht hat. Die Jünger haben es auch getan. Apostelgeschichte 5 heißt es, durch die Hände der Apostel geschahen zahlreiche Wunder. All das darf auch unseren Dienst begleiten, wenn wir hinausgehen. Das ist immer die Voraussetzung. Der Heilige Geist wirkt da, wo wir für Jesus aktiv sind. Und wenn wir für Jesus nicht aktiv sind, werden wir auch wenig von dem erleben, was der Heilige Geist, um es mal salopp zu sagen, drauf hat. Aber da, wo wir uns auf den Weg machen, von daher, es hat schon was für sich, wenn immer wieder Leute sagen, auf dem Missionsfeld geschehen so viele unbeschreibliche Dinge, erstaunliche Dinge, von denen wir sonst nur in den Evangelien oder in der Apostelgeschichte lesen oder in den Briefen auch lesen. Ja, weil dort Menschen bereit sind, diesen Weg zu gehen, den Jesus gegangen ist, hin zu den Verlorenen. Und da, wo für die Verlorenen gebetet wird, um die Verlorenen gerungen wird, wo man ein Herz für die Verlorenen hat, da stellt sich auch der Heilige Geist ein. In gleicher Weise, wie wir es eben im Neuen Testament lesen können. Wo ist Jesus in all dem? Nachdem Jesus, der Herr, zu ihnen gesprochen hatte, mein letzter Punkt, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich an die rechte Seite Gottes. Da ist Jesus. Das heißt ja, Jesus ist König. Das ist das Ziel ja, davon habe ich anfangs gesprochen. Das Ziel überhaupt von Jesu Wirken ist, dass wir ihn als König haben. Wir wählen heute, wir wählen unseren Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin oder wer weiß. Aber Jesu Ziel ist, dass er König ist. Jesus Ziel ist, dass wir ihn wählen. Und dass wir, wenn wir ihn wählen, eben auch als seine Königskinder sozusagen in seine Fußstapfen treten. Ich habe noch ein Bildchen mitgebracht, man kann da so ein bisschen sehen. Ich weiß nicht, wer das kennt. Kennt das jemand? Kleine Frage. Doch, so einzelne Finger können damit was anfangen. Ist auch ein König zu sehen, ein Königskind. Ich war ganz überrascht, denn ich habe ja schon mehrmals gesagt, im Sommer viel unterwegs gewesen mit der Familie im Auto. Und meine Töchter hatten so eine neue Kassettenreihe bekommen. Und dann haben wir halt diese Kassettenreihe gehört. Ich bin da immer so ein bisschen, naja, Stimmung, dass ich denke, wer weiß, was das wieder für Kassetten sind, so für Kinder. Dieses Bild ist also aus dieser Kassettenreihe, gibt es auch als Buchform. Die Buchreihe und diese Kassetten heißen Nicht wie bei Räubers. Das ist hiermit meine Empfehlung. Da wird die Geschichte ganz einfach erzählt von diesem jungen Tom. Und der kommt an den Königshof, lernt den Königssohn kennen. Und er ist eigentlich ein Räuberjunge. Und er muss sich entscheiden für das Räuberleben oder für das Leben als Königskind. Und er macht erstaunliche Erfahrungen, Entdeckungen. Dass er nämlich als Königskind über die gleiche Macht verfügt wie der Königssohn selbst. Und klar, damit ist eben gemeint, der Königssohn ist Jesus und Tom, ja, das können wir alle sein. Können wir alle sein. Das sind gute Kassetten, also für Jung und Alt kann man in jedem Alter lesen und unterstreicht noch einmal auf sehr schöne Weise, erzählerische Weise, um was es in Markus 16 geht, um was es Jesus geht, dass wir nämlich in seiner Kraft und von seiner Kraft her, von seiner Macht her, Menschen das Evangelium weitersagen, damit sich mehr und mehr Menschen unter diese Regierung Gottes einstellen und einreihen Denn da, wo Gott regiert, da werden Menschen heil. Da, wo Gott regiert, wird alles gut. Und da, wo Gott regiert, da ist Jesus und in seiner Nähe ist all die Liebe, die er für uns hat. Amen.